Ja, liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, wir feiern heute eine Taufe. Und das finde ich fantastisch. Das finde ich super. Wenn ich junge Leute sehe, die sich bewusst für ein Leben mit Gott entschieden haben, die sich bewusst dafür entschieden haben, das auch öffentlich zu bekennen, dann ermutigt mich das auch. Das auch immer wieder zu tun. Und ich will heute mit euch, gerade mit euch als Täuflinge, Mariana, Delia und Lars, nochmal intensiver darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet. Was bedeutet es, Taufe? Und während ich mich mit dem Thema in der Bibel auseinandergesetzt habe, habe ich eine ganze Menge spannende Hintergründe gefunden. Und das Thema Taufe begeistert mich umso mehr. Wenn ich über Taufe nachdenke, fällt mir immer als erstes sofort ein Vers ein. Ich glaube, den meisten von euch geht es ähnlich. Ich würde am liebsten fragen, welcher euch als erstes einfällt, aber der mir eingefallen ist, war Matthäus 28, der Vers 19. Das ist die Stelle, wo Jesus kurz vor der Himmelfahrt, also bevor er die Erde verlässt, seinen Jüngern nochmal so richtig, also quasi seine letzte Message, seine letzte Info mitgibt, was ihm wichtig ist. Und das ist dieser bekannte Vers: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe mich früher mal gefragt, okay, verstehe ich, dass die Taufe in diesem Vers vorkommt, aber wieso nimmt sie so viel Raum ein? Warum ist das so wichtig? Und jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, kann ich echt sagen, ich glaube, das ist absolut angemessen. Und ja, das möchte ich mit euch heute noch etwas genauer angucken. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hier steht, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was heißt es eigentlich, jemanden auf etwas zu taufen? Und da habe ich mir das Wort Taufen mal etwas genauer angeschaut und festgestellt, das, was wir heute unter Taufen ganz oft verstehen, ist im Griechischen eigentlich schon etwas abgewandelt. Wenn wir heute über Taufen nachdenken, dann denken wir oft über, okay, ne, untertauchen und wieder hoch. Ja, kurz irgendwo rein und wieder raus. Das griechische Wort Taufen, Baptise, wurde im Griechischen durchaus auch für andere Dinge verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Schiff am Untergehen war, ja, dann konnte man das auch durchaus als sozusagen Taufen oder als Baptise bezeichnen. Also das heißt, jemand taucht nicht nur unter, sondern er taucht ein. Ja? Das Schiff bleibt ja als Wrack dann im Wasser, kommt nie wieder raus. Ja? Das heißt, es verbleibt dort. Ja? Genauso, wenn die früher Stoffe gefärbt haben, ja, dann hat man den Stoff genommen und hat ihn in ein Farbbad getan, ja? In so eine Schüssel, wo Farbe drin war. Und dann hat man den Stoff da reingetan, man hat ihn da drin gelassen und natürlich irgendwann wieder rausgenommen, aber er kam natürlich komplett verändert daraus. Ja? Also das heißt, es ist mehr als dieses kurz eintauchen, oder, sondern es ist ein deutlich weitergehender Begriff, der sie dieses Taufen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, was da dahinter steckt. Und ich würde es heute so ein bisschen sozusagen spinnen und sagen, okay, es ist also jemandem nachfolgen oder auch in etwas aufgehen. Ja? Und deshalb passt dieses Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hier super, weil wir sagen, okay, ihr sagt, euer altes Leben ist vergangen und wir leben in der Zukunft ab jetzt mit Jesus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und das genau, glaube ich, will diese Bibelstelle auch sagen. Aber gucken wir mal ein bisschen weiter in die Bibel. Was sagt die Bibel noch zum Thema Taufen? Ein Mann, der es absolut zur Berühmtheit rund um das Taufen geschafft hat, war ja Johannes der Täufer. Ja? Der Mann war sozusagen auch eigentlich der Erste in der Bibel, wo dieses Thema Taufen so im Wesentlichen erwähnt wird. Und er hat es übrigens in ungefähr 3 Jahren Wirkungszeit, in der er getauft hat, geschafft, dass er bis heute einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Das ist beeindruckend, oder? Man muss dazu wissen, dieser Johannes, war vielleicht ungefähr geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, als er gewirkt hat. Und wir lesen über ihn in Matthäus 3. Da lese ich mal die ersten Verse. Matthäus 3. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa, von der gesamten Jordan-Gegend, gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Der Johannes war also jemand, der zu der Zeit wirklich bekannt und berühmt war. Wir finden übrigens über ihn nicht nur Berichte in der Bibel, sondern auch in anderen von anderen Autoren aus der Zeit. Und die Leute haben gedacht, das könnte der Messias sein. Der Mann hat so eine Macht zu reden. Der Mann hat so eine, der hat überhaupt gar keine Angst vor Obrigkeiten. Er kritisiert zum Beispiel auch den Herodes. Und das ist wirklich jemand, der was Besonderes ist. Und übrigens, wenn sich das hier so anhört, als wenn er nicht der Erste wäre, der getauft hätte, so war das, was er getan hat, doch etwas, was völlig neu war. Ja, es gab zwar vorher auch schon sogenannte Reinigungsvorschriften und Reinigungsbäder, wo jemand sich irgendwie gereinigt hat, aber das war immer etwas, wo jemand sich selbst gereinigt hat. Ja, hier war es etwas, wo er gesagt hat, ey, kommt zu mir, ich taufe euch. Ja, und deshalb was völlig Neues. Und was der Johannes dann im Weiteren sagt, finde ich super spannend. Weil als erstes kommt ja dann, das lesen wir in Matthäus weiter, in den Versen 13 bis 14, Jesus zu ihm und will sich auch taufen lassen. Ja, Matthäus 3, Verse 13 bis 14 lesen wir, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Johannes erkennt sofort, wer Jesus ist und möchte den nicht taufen. Jesus besteht aber drauf. Ja. Das zeigt aber nochmal, wie wichtig es war für Jesus, dass er getauft wird. Übrigens, wir lesen hier, Jesus kam aus Galiläa an den Jordan. Ja? Der Johannes hat am Jordan getauft, ganz in der Nähe vom Toten Meer. Das ist vielleicht so, ich sag mal, eine Tagesreise entfernt von Jerusalem. Galiläa dagegen ist locker 200 Kilometer entfernt. Das heißt, Jesus ist zu Fuß 200 Kilometer gegangen, um sich taufen zu lassen. Ja? Enorm, oder? 200 Kilometer, das machst du nicht an einem Tag, da brauchst du eine Woche. Ja, das zeigt, was für eine Bedeutung das Thema für Jesus hatte, sich taufen zu lassen. Ja. Und es nimmt einen zentralen Platz ein. Und ich glaube, auch er wollte in dem Moment genau dieses Bekenntnis abgeben, was wir auch abgeben, und wusste, wie wichtig die Taufe auch für uns später sein wird. Johannes hat aber auch gewusst, dass seine Taufe, die er sozusagen nutzt, nichts mit der Taufe zu tun hat, die ihr heute angenommen habt. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und ich finde diesen Vers enorm. Ich finde ihn echt enorm, weil dieser Johannes, ne, der ist der absolute Star zu der Zeit. Er ist der Held. Ja? Von ihm sind alle begeistert und er sagt, hey, das, was ich hier mache, ist nichts gegen das, was kommt. Und wenn ich heute hier stehe und diese drei Täuflinge vor mir hier sitzen sehe, sage ich, wie recht er doch hatte, oder? Weil tauft heute noch irgendjemand auf den Johannes, ist diese Taufe, die der Johannes durchgeführt hat, heute noch irgendwie wesentlich? Nein. Aber 2000 Jahre später gibt es Täuflinge, die genau diese Taufe annehmen, die Johannes hier ankündigt. Und das ist eine Erfüllung der Prophetie. Und ihr seid quasi die Erfüllung einer Prophetie. Das finde ich echt enorm und zeigt auch nochmal, mit was für einem Geist auch dieser Johannes erfüllt war. Die Taufe ist eine Botschaft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige, das ist quasi ein Statement. Ja? Ihr sagt damit, ich lasse mich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist ein starkes Statement. Und ich glaube, dass diese Botschaft, die dahinter steckt, ihr seid ja nicht die Ersten, die aussprechen. Es gab schon viele andere. Ja? Und diese Botschaft hat schon einen ganz, ganz langen Weg hinter sich. Und diesen Weg der Botschaft, den würde ich gerne mit euch einmal so ein bisschen nachvollziehen. Ja? Also von dem Moment, dass Jesus sagt zu den Jüngern, hey, geht hinaus in alle Welt, tauft alle auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bis heute, was ist mit dieser Botschaft passiert? Welchen Weg hat sie genommen? Wie konnte es so weit kommen, dass von dem Jesus, der vor 2000 Jahren da irgendwo in der Nähe von Jerusalem stand und diese Anweisung gab, wie konnte es so weit kommen, dass ihr heute gesagt habt, ich lass mich taufen? Ich bekenne das. Diese Distanz sozusagen, die will ich mit euch einmal ein bisschen genauer angucken. Das Erste ist, die Botschaft musste eine große Entfernung überbrücken. Wenn man genau hinguckt, ich habe es mal mit Google Maps ausgerechnet, die Entfernung, wenn man zu Fuß gegangen wäre, sind ungefähr 3800 Kilometer. Laut Google Maps hätte das 733 Stunden gedauert. Und ja, ich glaube, sie ist auch tatsächlich eigentlich im Wesentlichen einen großen Teil des Weges zu Fuß gegangen. Wenn wir darüber nachdenken, wie hat der Paulus sich bewegt, dann, Google Maps berücksichtigt übrigens auch ein paar Fähren, aber sonst auch hat der Paulus sich im Wesentlichen auch zu Fuß bewegt. Ja? Und ich glaube, die Botschaft ist auch zu uns im Wesentlichen zu Fuß gekommen. Heftig, echt so eine Entfernung, wie sie überbrückt hat. Die Botschaft musste einen weiten Weg gehen, um bis zu euch zu kommen. Die Botschaft musste Verfolgung überstehen. Vom ersten Moment, als diese Botschaft in der Welt war, wurde sie verfolgt. Ja, wir lesen schon in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dass die ersten Christen verfolgt wurden. Sowohl in Jerusalem, als auch dann in den anderen römischen Provinzen. In Rom lesen wir davon. Also die Liste ist ellenlang, wo Christen Verfolgung erlebt haben. Und es war wirklich vom ersten Tag, wo es diese Botschaft gab, bis heute so. Die Botschaft musste Verfolgung überstehen und muss es bis heute. Da sind auch andere Dinge, die mir sofort einfallen. Das sind meine Verwandten, die in der Sowjetunion gelebt haben, die von den Kommunisten verfolgt wurden. Wo wirklich, die hielten das für eine ganz, ganz schlechte Idee, an diesen Jesus zu glauben. Und die hielten es auch für eine ganz, ganz schlechte Idee, genau solche Tauffeste durchzuführen. Das hatte zur Folge, dass man da in den 60er Jahren die Tauffeste wie folgt durchgeführt hat. Man hat es im Dunkeln gemacht. Im Dunkeln, an einem Fluss, zwei Autos, die hat man so hingestellt, die haben auf den Fluss drauf geleuchtet und da hat man sich taufen lassen. Das musste auch immer schnell gehen. Das war keine Sache, die ein paar Stunden dauern durfte, sondern Minuten. Ja? Die Botschaft der Taufe, das, was ihr heute bekennt, musste in der Vergangenheit viel Verfolgung überstehen. Ich könnte die Liste noch ellenlang weitermachen, der Nationalsozialismus. Auch heute gibt es so viele Orte, an denen Christen dafür verfolgt werden, wo sie befürchten werden, dass sie ein echtes Problem haben. Also das steht wirklich wie eine Überschrift über dem Thema Verfolgung und entsprechender Kampf. Die Botschaft musste Grenzen überwinden. Damit sie genau von da bis zu euch kommen konnte, musste sie ganz verschiedene Grenzen überwinden. Das eine sind wirklich Grenzen zwischen Ländern, ja, was auch damals nicht ohne war und auch in der Zwischenzeit nicht. Das andere ist, sie musste Sprachbarrieren überwinden. Das dritte ist, sie musste sich mit solchen Sachen wie bestehende Religionen und so weiter auseinandersetzen. Ja. Man sagt ja, die Germanen, die saßen zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, noch auf dem Baum. Ja, die kannten sowas noch gar nicht. Aber heute sehen wir hier jede Menge Christen. Also es ist eine enorme Reise gewesen, in der ganz viele Barrieren, Grenzen überwunden werden mussten. Die Botschaft musste schwierige Bedingungen meistern. Es gab ganz oft sehr, sehr schwierige Bedingungen, die ein guter Grund gewesen wären, das ganze Thema mal einmal ein für alle Mal zu beerdigen. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Kriege. Ja, es gab viele Kriege, in denen auch Christen massiv verwickelt waren. Es gab Kriege, in denen Christen sich daneben benommen haben. Es gab Seuchen. Es gab Hungersnöte, es gab Naturkatastrophen. Das wären alles gute Gründe gewesen, um einfach mal zu sagen, hey, vorher gab es diese Religion, vorher gab es diesen Glauben, vorher gab es diese Botschaft und danach ist das Ganze untergegangen. Ja? Es ist nicht passiert. Die Botschaft hat diese Bedingungen überwunden. Sie hat sie gemeistert, die Bedingungen. Und das, was ich wirklich am beeindruckendsten finde, diese Botschaft hat 2000 Jahre überlebt. 2000 Jahre hat diese Botschaft überlebt und sie ist heute noch ganz genau so wie vor 2000 Jahren. Ist das nicht Wahnsinn? Überlegt euch mal, wie viele Menschen mussten die Botschaft weitergeben, damit man 2000 Jahre überstehen kann. Ich habe mal für mich eine Rechnung gemacht, ich habe gesagt, okay, sagen wir mal, im Durchschnitt war das alle 5 Jahre. Ja? Alle 5 Jahre hat ein Mensch jemand anderen diese Botschaft weitergegeben, hat ihm gesagt, hey, du musst an genau diesen Jesus Christus glauben, der für deine Sünden gestorben ist. Du musst dich dazu bekennen, indem du dich taufen lässt. Ne? Sagen wir, alle 5 Jahre wäre das passiert. Wie viele Leute hätten es dann weitergegeben? Leider sind keine Kinder heute da, dann könnte man das wunderbar fragen. 400. 400 Mal ist diese Message weitergegeben, bis sie bis zu euch gekommen ist. 400 Mal. Ich finde die Zahl heftig. Stellt es mir so vor, wie wir spielen Stille Post mit 400 Leuten und am Ende kommt noch dieselbe Botschaft drauf, wie sie am Anfang war. Das ist passiert, Leute. Und das ist genau eins der Wunder, was wir heute hier bestaunen können. Und zu sagen, hey, genau diese Botschaft hat überlebt, sie lebt seit 2000 Jahren und ihr habt sie heute bekannt. Das fasziniert mich und es begeistert mich. Ja? Und so sehen wir, es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute hier ein Tauffest feiern können. Ich würde sagen, wir erleben heute hier Gottes Kraft pur. Ja? Es gibt da einen wunderbaren Vers, der mir dann sofort einfällt, wenn ich über Gottes Kraft nachdenke. Das ist 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist hier etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist hier der Inbegriff von Gottes Kraft. Und das gilt hier heute auch. Für uns ist das glasklar und für euch auch. Diese Botschaft, ne, ist der Inbegriff von Gottes Kraft. Für ganz viele ist das was total Unsinniges. Ich war letzten Sommer im Urlaub auf Mallorca. Und ich wandere da ganz gemütlich so am Strand entlang und gucke mir die Gegend an. Und plötzlich sehe ich, vor mir im Wasser findet tatsächlich eine Taufe statt. Mitten am Strand in Mallorca wird jemand getauft. Und ich kriege so richtig Gänsehaut, weil ich so begeistert war. Ich habe gesagt, hey, ne, hier wird getauft, hier bekennt jemand seinen Glauben. Die Leute da drumherum am Strand, die haben nur dumm geguckt und gedacht, was machen die da für einen Schwachsinn? Was ist das für eine Veranstaltung? Für die war das Unsinn. Für mich als denjenigen, der es irgendwie begriffen hat, was da passiert, war es einfach nur Gänsehaut zu sehen. Hey, Gottes Geist, der wirkt überall. Überall. Ja, diese Botschaft, die breitet sich in alle Richtungen aus, in alle Länder und ist nicht aufzuhalten. Die ist nicht aufzuhalten und das begeistert mich. Sie ist der Inbegriff von Gottes Kraft. Auch wenn es oft nicht so wirkt. Ja, sie wirkt schwach und doch ist sie unglaublich stark. Was bedeutet diese Botschaft für euch? Was heißt das jetzt genau konkret? Was hat das für eine Konsequenz? Ich habe 2 Verse aus Römer für euch mitgebracht, die das, glaube ich, ganz gut darstellen. Paulus sagt, also was bedeutet diese Taufe? In Römer 6, Verse 3 bis 4, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollten jetzt ein neues Leben führen. Du hast das erst schon in der Begrüßung gesagt, ne? Das passt absolut dazu. Ihr seid des alten Lebens gestorben und ihr führt jetzt ein neues Leben. Und was heißt es, ein neues Leben zu führen? Das haben die Leute den Johannes übrigens auch gefragt. Ja, den Johannes, der da in der Wüste getauft hat, den haben sie gefragt, ja, was heißt das denn jetzt? Ja, und wir lesen in Lukas 3, die Verse 10 bis 14, das finde ich super anschaulich und könnt ihr euch auch mitnehmen für euch. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was wollen wir denn tun? Er antwortete ihnen, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Ich finde das super Beispiele dafür, was das praktisch bedeutet. Ehrlich gesagt, wurde ich so richtig heftig erwischt bei dem letzten, mit dem Soldaten, ne? Und sich mit dem Soll zufrieden geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ständig der Meinung, ich bin unterbezahlt. Ich weiß eigentlich, dass ich gutes Geld verdiene, aber irgendwie findet man doch nochmal irgendjemanden, der besser und mehr bezahlt ist und mehr Geld bekommt und mehr Geld hat und auch mehr ausgeben kann. Er sagt, hey, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Ich hätte ja gedacht, den Soldaten, sagt er, jetzt hört mal auf hier mit dem ganzen, ne, Kriegstreiberei und mit dem ganzen Waffen und so weiter, das könnt ihr mal lassen. Ne? Das sagt er nicht. Das sagt er nicht. Ist interessant, oder? Er sagt, gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Ich glaube, wir geben uns heute mit ganz vielen Dingen nicht zufrieden. Wir werden auch in dieser Welt ganz oft animiert, unzufrieden zu sein. Ja? Die Wirtschaft und der ganze Konsum versucht immer wieder uns klarzumachen, das und das brauchst du, damit sie es anschließend auch wieder befriedigen können und entsprechend liefern können. Und die Bibel sagt uns, ey, sei zufrieden mit dem, was du hast. Ich hoffe, möchte euch anregen, darüber nachzudenken, was das für euer Leben bedeutet. Und die letzte Message, die ich euch mitgeben möchte, ist, 400 Menschen waren vor dir dran. 400 Menschen haben vor dir diese Botschaft weitergegeben. Ich möchte dich heute fragen, an wen gibst du sie weiter? Ja, das Spiel geht weiter. Der Auftrag ist immer noch da. Geht hinaus in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. An wen gebt ihr die weiter? Das ist unser Auftrag. Und ich wünsche euch Gottes Segen im darüber nachdenken. Amen.